Hallo, hier ist wieder Aufgeklärt Staunen mit einer zugegeben ziemlich seltsamen Überschrift und merkwürdigen Behauptung. Ein Schrank ist gar kein Schrank. Haha, das kann ja nur ein schlechter Scherz sein, werdet ihr sagen. Frajo muss sich versprochen oder ich mich verhört haben. Natürlich ist ein Schrank ein Schrank. Was soll ein Schrank denn sonst sein? Ihr werdet mir entgegnen, ich benutzte heute schon einige Schränke. Jeden Tag nehme ich Teller, Tasse und Besteck aus dem Küchenschrank, in den ich später das gespülte Geschirr hineinstelle. Räume Wäsche in den Kleiderschrank, in den ich die frisch gewaschenen Hemden hänge. Sehe die Gläser in dem neuen Wohnzimmerschrank, den ich erst letzte Woche aufschlug. Also, was soll das? Ein Schrank ist gar kein Schrank. Gehen wir schrittweise vor, um am Ende dieser scheinbar unsinnigen Behauptung doch noch einen ebenso anspruchsvollen wie aufregenden Sinn abzugewinnen. Im Alltag verlieren wir uns gewöhnlich an die Dinge unserer nächsten Umgebung. Wir bewegen uns in einer mehr oder weniger engen Zone des Vertrauten, in der wir ganz selbstverständlich mit vielfältigen Sachen umgehen. Viele Gegenstände ringsum sind Gebrauchsdinge, Objekte, mit denen wir hantieren. Schraubenzieher, Stühle, Tassen, Fahrräder, Schränke. In unserer handlungsorientierten Alltagswelt nehmen wir all diese Gegenstände in Hinblick auf ihren möglichen Gebrauch wahr. Das heißt aus der Perspektive ihrer möglichen Funktionen. Wenn wir beispielsweise einen Stuhl sehen, dann sehen wir automatisch ein Sitzobjekt, auf dem wir unseren Hintern platzieren. Wenn wir einen Kleiderschrank ins Auge fassen, dann sehen wir ein Gehäuse aus Schubladen für Unterhosen und Strümpfe oder Schiebetüren mit einer Hängevorrichtung für Kostüme und Jacketts dahinter. Dies bedeutet, unsere Alltagswelt ist nicht primär eine Welt der bloß anschauenden Wahrnehmung, sondern vielmehr eine Welt der praktischen Anwendungen. Hier hat alles seinen Platz und seine Funktion. Seinen Zweck, seine Bewandtnis. Das Auto vor dem Haus, die Sträucher im Garten, der Liegestuhl auf der Terrasse, die Wohnung, der Marktplatz. So ordnet sich die Welt um uns herum zu einem übersichtlichen, verständlichen Ganzen. Dieses Ganze, die Welt unseres Alltags, nennen wir Philosophen Lebenswelt. In der Lebenswelt befinden wir uns immer schon in bestimmten Situationen, die unser Dasein prägen und mit denen wir irgendwie klarkommen müssen. Die Lebenswelt besteht aus einem Netzwerk meist typischer und vertrauter Situationen, einem feinmaschigen Geflecht unhinterfragter Tätigkeiten, eingespielter Regelungen und bewährter Orientierungen. In der Lebenswelt versteht sich vieles von selbst. Sie trägt die Konturen des Selbstverständlichen. Ohne weiter nachzudenken, öffnen wir die Autotür, stecken den Schlüssel in die Haustür, drücken den Türgriff, den Knopf der Kaffeemaschine, drehen den Wasserhahn auf, schalten das Licht oder den Herd an. Die Lebenswelt setzt sich zusammen aus fraglosen Routinen. Unauffälligen Gewohnheiten. Zwar hat jeder, jede Familie, jede gesellschaftliche Gruppierung eine eigene Lebenswelt, aber zu einem erheblichen Teil ist die Lebenswelt auch unsere gemeinsame Welt, in der wir eine Reihe von Konventionen, Traditionen und Institutionen teilen. Allerdings geraten die gewohnten Abläufe hin und wieder ins Stocken. Eine Tasse zerbricht, der Schnürsenkel reißt, die Windschutzscheibe zerbirst in tausend Teile. Auf einmal scheint nichts mehr zu klappen. Der gewohnte Alltag bricht zusammen, kollabiert. und das vertraute Bekannte wird einem plötzlich fremd. Dies alles kann auch ohne ersichtlichen Grund, ganz geräuschlos, gleichsam still und leise geschehen. Soeben ging man noch gedankenverloren seines Weges. Plötzlich stutzt man. Ein Stein am Wegesrand springt ins Auge. Man blickt nochmals hin. Die tägliche Routine setzt aus. Dinge, die uns so nah waren, dass wir sie kaum beachteten, kommen uns mit einem Male fremd vor. Doch nach kurzem Stocken geht alles wie gewohnt weiter. Gelegentlich jedoch werden wir gezwungen, länger an- und innezuhalten, weil die Dinge für uns komisch und merkwürdig bleiben. Das Vertraute hat sich unversehens in etwas Fremdartiges verwandelt. Nun gibt es das Fremde an sich gar nicht. Fremdheit ist keine Eigenschaft der Dinge. Nur uns Menschen kann etwas fremd vorkommen. Die Dinge selbst können nicht fremd sein. Sie können uns nur als fremd erscheinen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen dem Fremden als dem ganz anderen und dem Fremden als dem völlig Unbekannten. Der Gegenbegriff des ganz anderen ist das Eigene. Das Fremde als das ganz andere ist das, was nicht wir selbst sind, nicht zu uns nicht gehört. Das andere ist auch das, was unabhängig von uns da ist, das ohne unsere Begriffe existiert, vielleicht schon da war, bevor wir existierten und noch da sein wird, wenn wir selbst nicht mehr da sind, wie etwa das unermessliche Universum. Das Fremde als das andere versuchen wir uns oft passend und zu eigen, ja zum Eigentum zu machen. Im harmlosesten Falle meine Tasse, mein Smartphone, mein Auto, schwerer wiegen, mein Grundstück, mein Haus, meine Partnerin, mein Partner. Diese mögen zu uns gehören, ja uns gehören, ein Teil unseres Lebens sein. Dann stehen sie nicht mehr außerhalb. Im Extremfall bezwingt man das fremde Andere durch Eroberung, Unterwerfung, Einverleibung. Bezieht sich also der Begriff des Fremden einerseits auf das Andere, so meint das Fremde andererseits auch das Unbekannte, Seltsame. Und wie das Eigene der Gegenbegriff des Anderen war, so ist das Vertraute der Gegenbegriff des Unbekannten. Erst durch näheres Kennenlernen, durch Gewöhnung oder Erklärung verwandelt sich Unbekanntes in Bekanntes. Das Fremde als das Unbekannte wird also zum einen durch Erklärungen überwunden. Das heißt, je besser man die Zusammenhänge durchschaut, umso mehr verlieren sie an Fremdheit. Wenn wir beispielsweise die Tricks eines Zauberers erklärt bekommen, büßen sie ihre befremdliche Faszination ein. Das Fremde als das Unbekannte wird aber nicht nur durch Erklärung, sondern auch durch Wiederholung, und das heißt durch Gewöhnung überwunden. Stellt euch vor, ihr seid in eine fremde Stadt gezogen. Dort ist jetzt alles fremd. Doch je öfter ihr die fremden Wege geht, umso vertrauter wird euch die neue Wegstrecke. Es bilden sich neue Gewohnheiten, Selbstverständlichkeiten, die das Fremde ins Vertraute gewissermaßen einschmelzen. Wie häufig erschrickt das Fremde? Es wird als bedrohlich und beängstigend empfunden, weil es das Eigene und Vertraute in Frage stellt. Dann kann das Fremde leicht zum Feindlichen werden. Es löst nicht selten Unruhe und Abwehr aus. Darum ist ein Grundbestreben der Menschen, das unverfügbar Bedrohliche und unheimlich Gefahrvolle unter Kontrolle und in den Griff zu bringen. Weltangst in Weltvertrauen zu verwandeln. Dies geschieht ganz elementar dadurch, dass wir das Fremde mit Namen belegen. Denn das Fremde ist im Ursprung wortlos. Es ist stumm. Selbst wenn es Geräusche hervorbringen sollte, so bleibt es doch schweigsam. Das Fremde ist ursprünglich ohne Sprache. Erst durch Namensgebung können wir das bedrohliche Schweigen der Welt brechen, indem wir Worte erfinden, Begriffe bilden, Geschichten erzählen, um die beängstigende Fremdheit der Welt zu bändigen, sie durch unsere Sprache fasslicher zu machen und dadurch ein Stück unserer Weltangst zu überwinden. Namensgebung als Versuch, die angsterregende Fremdheit der Welt zu bannen. Und indem wir das Fremde, Andere oder Unbekannte durch etwas Vertrautes, Eigenes und Bekanntes ersetzen, an die Stelle des Unerklärlichen plausible Erklärungen rücken, Benennungen für das Unnennbare erfinden, wird unsere ursprüngliche Weltangst bereits ein wenig verringert. So dient schon unsere alltagssprachlich strukturierte Lebenswelt dem menschlichen Bedürfnis, sich in der Welt ein wenig heimisch fühlen zu dürfen. Ohne unsere Alltagssprache, die bereits eine gewisse Orientierung gibt, wären wir völlig unbehaust, total heimatlos. Allerdings übersehen wir aus Sorge, nirgendwo mehr einen Halt zu finden, allzu leicht die Chancen, die auch in der Sprachlosigkeit liegen. Offenbar bedarf es eines feinen Gespürs, um in der Namenlosigkeit der Welt, ihrem Schweigen, eine hohe Wertigkeit ausmachen zu können. Rainer Maria Rilke, ein großer Dichter des beginnenden 20. Jahrhunderts, besaß diese Sensibilität, indem er sein poetisches Augenmerk auch auf die Dinge hinter den Alltagsworten lenkte und dichtete, ich zitiere, »Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund, und jenes heißt Haus. Doch die Dinge sind stumm. Ach, ihr bringt mir alle die Dinge mit euren Worten um.« An dieser Stelle sei mir ein kleiner Hinweis auf mein Buch über Rilke gestattet, mit dem einfachen Titel »Das Fest der gewöhnlichen Dinge«. Ein solches Fest der gewöhnlichen Dinge ist nur möglich, wenn wir dem Drang widerstehen, uns alles mit Namen und Begriffen zurechtzulegen, wenn wir die fraglose Vertrautheit der Alltagswelt, deren Selbstverständlichkeit, aufgeben. Lasst uns also die Fremdheit der Welt vergegenwärtigen, indem wir aus unseren gewohnten Lebensbezügen heraustreten, um dem Unbekannten im Anderen mehr unsere Aufmerksamkeit schenken und dadurch seiner Merkwürdigkeit besser Respekt zollen zu können. Romantiker wie Novalis und Ludwig Tieck sahen eine wesentliche Aufgabe der Kunst darin, auf eine angenehme Art zu befremden, einen Gegenstand fremd zu machen. Auch Bertolt Brecht empfiehlt künstlerische Verfremdung. Ich zitiere Brecht: »Vorgänge des Alltags, der unmittelbaren Umgebung, haben für uns etwas Natürliches, weil Gewohntes. Ihre Verfremdung dient dazu, sie uns auffällig zu machen.« Und Bertolt Brecht fährt fort: »Einen Vorgang verfremden heißt zunächst einfach, dem Vorgang das Selbstverständliche, Bekannte, Einleuchtende zu nehmen. Zitat Ende. So kann die gewohnte Sicht der Dinge zum Einsturz gebracht werden. Dann werden die Gegenstände um uns herum fremd. Und was geschieht, wenn sie erst einmal fremd geworden sind? Dann haben sie wieder ihren Namen verloren. Ein Meister der Beschreibung solcher außergewöhnlichen Vorgänge war der französische Existenzialist Jean-Paul Sartre, 20. Jahrhundert. Die Hauptfigur seines frühen Romans mit dem Titel »Der Ekel« heißt Antoine. Antoine lebt in einer französischen Kleinstadt, wo er an einer historischen Studie arbeitet. Er führt ein banales, langweiliges, einsames Leben, bis ihn irgendwann bei seinen Fahrten mit der Straßenbahn ein ganz merkwürdiges Gefühl überkommt. Er wird nach und nach der Sinnlosigkeit aller Dinge gewahr. Eines Tages hält er es nicht mehr aus, springt aus der Straßenbahn, rennt in den nächstgelegenen Stadtpark, um dort auf einer Sitzbank von einer großen existenzialistischen Offenbarung heimgesucht zu werden. Bei Sartre ist sogar von mystischer Erleuchtung die Rede, in der sich die Dinge, ich zitiere, von ihren Namen lösen. Sartre weiter. Die Worte waren versunken und mit ihnen die Bedeutung der Dinge, ihr Verwendungszweck, die schwachen Zeichen, die ihnen die Menschen eingeritzt haben. Zitat Ende. Das alles war nun weg. Zurück blieben Tonnen namenloser Gebilde, wie es im Roman heißt, die Antoine als ekelerregend, sinnlos empfindet, weil er keinen Sinn und Zweck für das Ganze ausmachen kann, weil er diese namenlose Wirklichkeit nicht mehr von etwas Großem, Göttlichen abzuleiten vermag. Die namenlose Wirklichkeit schien Antoine ohne ersten Grund, höheren Sinn und letztes Ziel zu existieren. Sie schien ihm in letzter Beziehung völlig wertlos zu sein. Ein zweiter Meister der Beschreibung solcher außeralltäglichen Vorgänge ist der französische Schriftsteller Ionesco, gleichfalls 20. Jahrhundert. Ionesco ist der wichtigste Vertreter des sogenannten absurden Theaters. Wie bei Sartre verlieren auch bei Ionesco die Dinge ihren Namen, ohne dass Ionesco allerdings, im Gegensatz zu Sartre, das Namenlose als ekelerregend, sinnlos kennzeichnet. In dieser Frage bleibt Ionesco eher neutral, offen. Berühmt geworden ist der französische Schriftsteller mit rumänischen Wurzeln durch Theaterstücke wie »Die Stühle« oder »Die Nashörner«. Dagegen ist sein einziger Roman hierzulande kaum bekannt. Der Roman trägt den Titel »Der Einzelgänger«. Darin wird die Geschichte eines Pariser Angestellten erzählt, der mit 35 Jahren unverhofft erbt und daraufhin beschließt, sein bisheriges Arbeitsleben zu beenden, um sich nachdenklichem Müßiggang hingeben zu können. So führt er das Leben eines stillen Beobachters, der, abgeschieden vom gewohnten Alltagstrott, sich allein von seinen Gedanken treiben lässt. Hierbei experimentiert der Einzelgänger regelmäßig mit seiner Wahrnehmung und der Sprache. Ich zitiere: Oft genügte es, lange genug und schnell genug, das Wort Pferd oder das Wort Tisch zu wiederholen, so lange, bis der Begriff sich seines Inhalts entleerte und jede Bedeutung verschwand. Zitat Ende. Dadurch gelingt es dem einsamen Kauz, die alltägliche Selbstverständlichkeit der Dinge außer Kraft zu setzen, bis am Ende nur noch deren befremdliche Existenz übrig bleibt. Die gleiche Erfahrung macht der Einzelgänger eines Tages bei genauerer Betrachtung von Rotweinflecken auf seinem Tischtuch. Ich zitiere wieder. Es geht darum, irgendeinen Gegenstand so lange anzusehen, bis man nicht mehr weiß, was es ist. Der Weinfleck ist jetzt kein Weinfleck mehr, sondern etwas Unbestimmtes auf einem Tischtuch, das kein Tischtuch mehr ist, das aber auch keine weiße Fläche ist, nicht einmal mehr die Stelle, wo ein Fleck gewesen ist. Zitat Ende. Also, der Einzelgänger starrt die Dinge so lange an, bis sie aufhören, selbstverständlich zu sein und ihren Namen verlieren. Zuletzt sind sie nur noch namenlose Kuriositäten. Die konventionellen Worte haben alle ihren Inhalt verloren. Dann, so Ionesco weiter, betrachte ich meinen Tisch, mein Glas, meine Hand. Ich bewege die Finger, ich habe Lust zu lachen. Dann bekomme ich Angst, dann bin ich verblüfft. Ich sehe mich um. Was ist das alles? Hier ist nun der Punkt erreicht, auf unseren Schrank zurückzukommen, der ja angeblich kein Schrank ist. Tatsächlich ist unser Schrank nur so lange ein Schrank, wie wir ihn im Hinblick auf seinen möglichen Gebrauch wahrnehmen. Das heißt, als ein Möbelstück, versehen mit Türen, zur Aufbewahrung von Kleidung, Geschirr, Büchern, Nahrungsmitteln. Wenn wir aber seine Funktionen, seine Zwecke einklammern und den Schrank losgelöst von seiner Gebrauchsbedeutung anschauen, dann ist unser Schrank schon kein Schrank mehr, sondern nur noch ein seltsames, kastenartiges Gebilde, das aus sonderbaren flachen wie auch flächigen, meist gleich dicken Materialien besteht, zusammengefügt von Metallkleinteilen. Aus dem Schrank ist ein unbestimmtes Objekt ohne Bewandtnis und Bedeutsamkeit geworden. Und wenn wir uns selbst ganz aus der Welt wegdenken, sodass es niemanden mehr gibt, für den dieses Objekt nicht einmal mehr ein merkwürdiges Gebilde sein könnte, dessen Komponenten ja auf irgendeine Weise unabhängig von uns existieren, dann ist das, was wir zuvor Schrank nannten, nur noch ein namenloses Etwas, ein unbestimmtes X. Selbst der Versuch, dieses X genauer zu beschreiben, muss scheitern. Denn alles Bemühen, in das namenlose X Licht zu bringen, ist so, wie wenn man eine Lampe einschaltet, um besser die Dunkelheit sehen zu können. Statt aber die Dunkelheit zu erhellen, vertreiben bekanntlich helle Lichtstrahlen die Finsternis. Nun hat sich der Schrank in etwas völlig Fremdartiges aufgelöst. Unser vertrautes Möbelstück ist nichts mehr Eigenes, nichts Bekanntes mehr, sondern nur noch etwas völlig anderes, gänzlich Unbekanntes. Um es mit Ionescos Einzelgänger zu sagen, ich zitiere wieder, ich sah einen Gegenstand an, der sich vor mir befand, 1,70 Meter hoch, 1,20 Meter breit, mit zwei Türen, die sich öffnen ließen, einen Schrank. Aber es war kein Schrank mehr. Und der Einzelgänger fährt fort, ich wusste nicht mehr, wo ich war. Es war mein Haus. Dasselbe Haus, derselbe Sessel, dasselbe Sofa, derselbe Teppich. Und doch war es weder derselbe Teppich, noch dasselbe Sofa, noch waren es dieselben Bücher, dieselben Wände. Eine unerklärliche Fremdheit. Die Welt war nicht mehr dieselbe. Wer war ich? Wo war ich? Ja, wo sind wir eigentlich? Was? Was soll das Ganze? Das eigene Leben, unsere Erde, das Weltall. Wie verrückt, dass dies alles existiert. Und wie kurios, seltsam, ja überraschend, dass jeder von uns für ein paar Jahrzehnte in dieser merkwürdigen Welt mittendrin steckt. Aus geistesträger Benommenheit erwacht, hat nun alles seine Selbstverständlichkeit verloren. Alles ist auffällig fremd geworden, fragwürdig, rätselhaft. Man beginnt über Erdball und Weltall zu staunen. Wie erstaunlich ist doch die befremdliche Wirklichkeit. Und nun werbe ich noch einmal für ein Werk von mir. Genau an dieser Stelle setzt mein neues Buch ein. Mit dem Titel Staunen. Warum existiert etwas? Und an genau dieser Stelle hört jetzt aber der Podcast auf. Das war es also wieder. Aufgeklärt Staunen mit Frajo. Bis zum nächsten Mal.